Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, in unserer vertrauten Muttersprache, da haben wir ja so Besonderheiten, sage ich mal. Da haben zum Beispiel Strohsack, Schein und Bimbam etwas gemeinsam. Ich weiß nicht, ob Sie darauf kommen, was die in der deutschen Sprache gemeinsam haben. Nun, es gibt da so Ausdrücke, Ausrufe. Und so sagt man, dass diese drei Begriffe mehr oder weniger heilig sind. Oft mit einem bissig ironischen Unterton. Und wem nichts heilig ist, vor dem sollte man sich in Acht nehmen. So sagt man. Zugegeben, das sind schon Redewendungen aus einer ziemlich vergangenen Zeit. Wer spricht noch so? Und man könnte noch einen Schritt weiter gehen. Ja, ist denn überhaupt noch jemandem etwas heilig? Wissen wir überhaupt noch, was dieser Begriff überhaupt sagen will? Wenn ich jemanden fragen würde, gibt es etwas bei dir, was dir heilig ist? Vielleicht würde er oder sie mir antworten, ja, mein Feierabend. Zum Beispiel, besonders freitags, am Ende der Woche, der ist mir heilig. Keine Mails, kein Telefon. Einfach mal Ruhe, am liebsten das Smartphone ausschalten. Da will ich nichts hören von Terminen. Den will ich frei haben von externen Verpflichtungen. Ich brauche sie nämlich, diese unverplante, unverzweckte Zeit für mich und für die Menschen, die mir wichtig sind. Und das verteidige ich auch mit allen Mitteln. So wichtig ist er mir. Eben heilig. Das Heilige also, es beschreibt hier etwas Kostbares, was alleroberste Priorität hat. Ja, was noch nicht einmal mit Geld zu bezahlen ist. Das ist heilig. Hier eine Zeit. Genauso könnte man auch sagen, es ist für manche ein bestimmter Ort. Und so gibt es sie ja, Kirchen, Kathedralen, vielleicht zum Beispiel in Toledo, Cadiz, Salamanca oder die Sixtinische Kapelle im Vatikan. Da betritt man einen Raum und der wirkt auf einen. Ja, vielleicht macht er einen sogar sprachlos. Ein Raum, der eine ganz besondere Tiefe hat und irgendwie nicht von unserer Welt ist. Ein bisschen Himmel atmet. Das ist heilig. Und dann gibt es noch Orte jenseits von Mauern, eine Wanderung in den Bergen, vielleicht der Blick aufs Meer. Möglicherweise war jemand auch mal in der Wüste oder einfach nur mal in den Sternenhimmel schauen. Momente, in denen wir spüren, hier ist irgendwie etwas Größeres im Spiel, eine besondere Begegnung. Und das kann ja tatsächlich auch ein Gottesdienst sein, in dem wir das Gefühl haben, dass wir dem nahe sind, was wir irgendwie heilig nennen. Wobei unsere katholischen und orthodoxen Brüder da schon etwas versierter sind als wir mit der Feier des Heiligen am Altar, dem Ort des Opfers. Bei uns in der evangelischen Kirche ist das mit dem Heiligen ein bisschen schwieriger. Wir haben ja keine Priester, die durch eine Weihe ausgesondert sind, um das Heilige zu verwalten. Keine abgetrennten Heiligtümer, wie in der kleinen, aber sehr feinen Kathedrale San Andrés y Demetrio. Wer sie noch nicht kennt, es lohnt sich, in der Calle Nicaragua. Unsere Kirche ist auch schön, aber sie ist eher eine Kirche des Wortes. Nicht der sakralen Riten oder der Ikonografie. Ein bisschen heilig wird es bei uns beim Abendmahl. Da singen wir es sogar dreimal. Aber sonst eher selten. Allerdings heute. Heute begegnet uns das Heilige schon ein bisschen indirekt. In der Gestalt Jesu. Etwas außergewöhnlich für uns, die wir ihn zwar unseren Herrn, aber eben auch unseren Bruder doch nennen. Oder ist es doch nicht so überraschend, wie uns hier das Heilige in Jesus begegnet? Hört einfach selbst. Ich lese aus dem Hebräerbrief aus dem 4. Kapitel. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und zur Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Wenn das nicht heilig ist heute, am ersten Sonntag der Passionszeit. Der große, hohe Priester Jesus, der Sohn Gottes, durchschreitet in seinem prunkvollen Gewand die Himmel, durchdringt einen Vorhang nach dem nächsten, lüftet die dahinterliegenden Geheimnisse und tritt immer weiter, immer tiefer in die innersten Räume des Tempels. Sein Ziel? Das Allerheiligste, der hinterste Raum, der mit einem Vorhang verdeckt ist. Der Ort, der ein für alle Mal Sühne für alle Menschen erwirkt oder wo dort diese Sühne erwirkt werden kann, aber von dem es heißt, dass der, der dorthin vordringt, das mit dem Tod bezahlen muss. Diese Szenerie, sie strahlt hell im reichen Fundus der Bilder und Mythen des Alten Testaments, bekleidet Jesus, den Sohn Gottes, mit uraltem, wertvollem Priesterornat, versucht mit längst vergangenen Worten und Motiven das zu beschreiben, was zutiefst einzigartig ist und alles zuvor Dagewesene so sehr überbietet, ja, als dass es jemals wiederholt werden müsste oder könnte. Ganz tief, ganz hoch, höher als alle Engel sind, in den allerhöchsten Himmeln, so heilig. Im Alten Testament, da war der hohe Priester eine herausgehobene Person. Nur er durfte das Allerheiligste im Tempel betreten und einmal im Jahr am Versöhnungstag dort Opfer darbringen und für das Volk Sühne leisten. Er war der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Aber er selbst blieb ein Mensch, der mit den Begrenzungen der Sünde und Versuchungen zu kämpfen hatte. Und nun Jesus erscheint uns als der hohe Priester. Kann das sein? Darf das überhaupt sein? Ich meine, in was für eine Welt werden wir hier geführt, wo sie womöglich noch gelten soll, diese Logik des Opfers? Wir wissen, Jahrtausende lang wurde getötet, um Schuld zu sühnen, Ahnen zu nähren oder einfach nur Götter günstig zu stimmen. Und Priester demonstrierten auch so ihre Macht, ja manchmal sogar ihre Macht über Leben und Tod. Wobei manchmal galt das Opfer auch als Verzicht, als Bereitschaft, Liebgewonnenes im Tausch gegen Glück und Gelingen herzugeben. Und dann wieder evangelisch. Da heißt es, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchem Gott sich am meisten ergötzt. So hat es der brave, barocke, lutherische Pastor Paul Gerhardt formuliert. Christen sollen nicht töten, nein, singen sollen sie. Und ein Opfer erbringt auch, wer verzichtet. Sicher. Für Jesu Jünger war dessen letzter Gang nach Golgatha, er war sehr wohl ein Opfer, ein Selbstopfer. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So soll Jesus kurz vor seinem Tod gesagt haben. Aber das war doch eher ein ethisches Opfer, ein Akt der Selbstentsagung, kein kultisches Opfer für einen Gott, dem man gnädig stimmen müsste. So hat es der profilierte Reporter und Journalist Burkhard Weitz mal auf den Punkt gebracht. Jesus steht nicht mehr zwischen Gott und Menschen als Mittler, der immer wieder neue Opfer bringen müsste. Er selbst hat ein für alle Mal das Opfer gebracht und damit ist die Logik des Opfers eigentlich beendet. Doch wenn das so ist, warum haben wir das nicht mitbekommen? Wir, die wir immer noch opfern, nicht in einem Tempel, hoffentlich nicht mit Blut und Rauch, aber doch auf so vielen anderen Altären. Wir opfern Geld, Gesundheit und viel mehr für den Erfolg. Wir opfern unsere Kraft für die Familie, für den Beruf und auch für die Erwartungen anderer. Manchmal bis zum Rand der Erschöpfung und der Selbstaufgabe. Und wir merken oft zu spät, dass wir uns dabei selbst verlieren. Jesu Weg ist anders. Er fordert nicht, dass wir uns selbst aufzehren, um Gott oder anderen zu gefallen. Er befreit uns davon. Er lädt uns ein, aus Gnade zu leben, nicht aus dem Zwang der ständigen Selbstaufgabe oder Optimierung. Müssen wir wirklich alles opfern oder dürfen wir lernen, aus einer anderen Kraft zu leben? In unserer Welt, die scheinbar immer noch ihre merkwürdigen Hohepriester hervorbringt. Es gibt Mächte, die nach unserer Huldigung verlangen. Sie wollen, dass wir zu ihnen aufschauen. Sie verehren, ja sogar uns ihnen unterwerfen. Und da finden wir so manchen mit Verlaub Strohsack, der mit viel Schein und Bimbam es inszeniert, wenn ihm der Vasall den Ring küssen soll. Es sind große Systeme von Macht und Einfluss, die uns erzählen, ohne uns könnt ihr nicht bestehen. Darum unterwirf dich und sei dankbar. Es sind politische, wirtschaftliche, manchmal auch religiöse Kräfte, die sich selbst zum Maßstab setzen. Sie verlangen Gefolgschaft und im schlimmsten Fall eben auch Opfer, nur von den anderen. Wo begegnen sie uns? In Ideologien, die keinen Widerspruch dulden, in Wirtschaftssystemen, die Menschen auspressen und sie medienwirksam entlassen oder gar entsorgen, in Strukturen, die mit Angst und Druck arbeiten und wenn du nicht lieferst, bist du der Nächste. Manchmal funktioniert das auch in uns selbst, wenn wir glauben, dass wir erst dann wertvoll sind, wenn wir genug geleistet haben. Wie anders der Hohepriester Jesus. Er fordert keine erniedrigende Verehrung. Er berauscht sich nicht an Macht. Er blickt nicht auf uns herab, sondern im Gegenteil, er macht sich auf den Weg zu uns, durch die Himmel hindurch. Ein wunderschönes Bild, wie ich finde. Und zeigt uns eine andere Art von Stärke. Eine, die nicht unterdrückt, sondern aufbaut. Eine Nähe, die heilt und Mut macht. Eine Einladung, die keine Bedingungen stellt. Darum lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also, liebe Gemeinde, kein finsterer Gerichtssaal, sondern ein Ort der Gnade. Keine Angst, keine Scham, keine langen Erklärungen, sondern einfach ankommen. Jesus gibt sich und macht den Weg frei. Und das Heilige ist nicht etwas, das fern bleibt, sondern etwas, was uns einlädt. Noch einmal, wenn wir Jesus als den letzten hohen Priester verstehen, dann bedeutet das auch, wir müssen uns nicht mehr aufopfern, um vor Gott bestehen zu können. Und wir dürfen, ja, wir müssen die Scheinheiligen dieser Welt als das verstehen, was sie sind. Menschen, die ihre Verantwortung missbrauchen, wenn sie Opfer der anderen fordern, anstatt selbst zu dienen. Und so gesehen ist heilig das, was uns mit Gott verbindet, das, was uns Kraft gibt, was wir als tief und bedeutungsvoll empfinden, mit Jesus, unserem brüderlichen Hohepriester, der mit uns geht. Und vielleicht brauchen wir sie deswegen ganz besonders in diesen Tagen, unsere heiligen Zeiten und Orte, wo wir unsere vielleicht sogar tiefen Verstörungen über die offensichtliche Skrupellosigkeit dieser Welt für einen Moment hinter uns lassen können. Das, was wir da in dieser Welt erleben müssen, es ist vergänglich. Der heilige Ort Jesu ist so voller Gnade, dass sogar, und das ist ja unsere tiefst christliche Hoffnung, dass sogar aus dem Bösen Gutes und dass aus Feinden Freude Freunde mit Freude werden können, so rum. Ihm nämlich, liebe Gemeinde, sind wir heilig. Lassen wir es zu, dass uns diese Gedanken begleiten. Wir in Christus neue Hoffnung schöpfen und in seinem Vertrauen wachsen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.